Ja, zuerst möchte ich sagen, dass ich mich sehr freue, dass ich heute mit meiner lieben Frau bei euch sein darf am letzten Sonntag dieses Jahres. Und ich darf auch liebe Grüße ausrichten aus der Gemeinde Wien-West. Und gestern habe ich mit der Schwester Ruth telefoniert und sie habe ich gesagt, dass ich heute zu euch fahre. Sie lässt euch auch herzlich grüßen. Sie ist in diesen Monat 90 Jahre alt geworden und es war eine schöne Feier dort im Altersheim. Die bemühen sich sehr, muss ich sagen, und es war eine schöne Zeit. Wir haben mit ihr gebetet und gesungen und so weiter und ja, liebe Grüße von ihr. Sie nimmt immer mehr kräftemäßig ab, das sieht man ihr an und es macht ihr alles viel mehr Mühe als je zuvor. Aber mit 90 darf man schon ein bisschen müde sein. Ich möchte heute einen Text lesen aus dem Propheten Jesaja, aus dem 9. Kapitel, die Verse 1 bis 6, das sind bekannte Verse in der Weihnachts- und Neujahrszeit. Dort heißt es, das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht und über denen, die da wohnen, im finstern Lande scheint es hell. Du wächst lauten Jubel, du machst groß die Freude, vor dir wird man sich freuen, wie man sich freut in der Ernte, wie man fröhlich ist, wenn man Beute austeilt. Denn du hast ihr drückendes Joch, die Jochstange auf ihrer Schulter und den Stecken ihres Treibers zerbrochen wie am Tage Midians. Denn jeder Stiefel, der mit Getrön dahergeht, und jeder Mantel durch Blut geschleift, wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter, und er heißt Wunderrat, Gott Held, Ewigvater, Friedefürst, auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende und auf dem Thron Davids, und in seinem Königreich, dass er Stärke und Stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth. Der Prophet Jesaja hat ungefähr im 8. Jahrhundert vor Christus gelebt. Er war eigentlich der Prophet des Südreiches. Inzwischen hat sich ja Israel geteilt in zwei Reiche, in das Südreich und in das Nordreich. Und zu seiner Zeit hatten die Assyrer die Oberherrschaft, die politische und auch die militärische Oberherrschaft in diesem Gebiet. Und darum war das auch eine Zeit, wo das Volk Israel Finsternis erlebt hat. Schon damals zu dieser Zeit. Aber nicht nur durch die politischen Bedrängnisse der Assyrer, sondern auch geistlich war es finster im Volk Israel. Viele lehnten das Wort Gottes ab und im Kapitel 8 lesen wir, sie suchten lieber Rat bei den Wahrsagern und Geisterbeschwörern. Vieles von dem, was uns der Prophet da mitteilt, würde auch in unsere dunklen Tage passen. Wie finster es um uns herum mittlerweile geworden ist, möchte ich an einigen Dingen ein bisschen klar machen. Ich habe gelesen, in Deutschland gibt es mehr berufliche Wahrsager als Pfarrer und Prediger. Unglaublich, gell? Und kaum eine Woche vergeht, in der die Medien nicht von neuen Fällen von Kindesmissbrauch, von Gewalt in der Familie, Gewalt und Kriminalität berichten. Wir erschrecken dann über solche Ereignisse, wie es in Amerika jetzt geschehen ist, oder wenn wir in das Fernsehen hineinschauen und Syrien uns anschauen. Oder Gewalt in der Familie nimmt zu. Das kann man vielleicht so, wenn man nur im Fernsehen das hört oder im Radio das hört, so ein bisschen in Abstand betrachten. Aber ich habe jetzt mit jemandem gesprochen, den ich oder die Frau, die ich kenne. Mit der Frau habe ich nicht gesprochen, sondern Verwandten von ihr und Gewalt in der Familie. Der Mann musste weggewiesen werden, wie es heißt. Also dann wird das sehr lebendig. Wie uns bekannt ist, ist Unwahrhaftigkeit, Korruption, nicht nur in unserem Lande, sondern in vielen Ländern an der Tagesordnung. Steuerhinterziehung ist nur ein Kavaliersdelikt und so weiter. Man könnte weitere Beispiele sagen. Die Kirchen beklagen, dass sie immer leerer werden. Heute hat meine Frau im Radio gehört, dass die katholische Kirche sehr beklagt, dass wenn die Jugendlichen die Firmung hinter sich haben, dann erscheinen sie nicht mehr in der Kirche und sie wissen auch kein Rezept, wie sie das ändern sollten. Also, halten wir fest, weil die meisten Menschen von Gott und seinem Wort nichts wissen wollen, ist auch, muss man sagen, in unserem Land doch eine geistliche Finsternis. Wir leben in einem Haus mit 7 Parteien und wir haben immer wieder den Eindruck, dass sie, wenn es um Glauben geht, sagen, das brauchen wir nicht, das wollen wir nicht. Ja, sind sonst nette, die meisten sind nette und Menschen, aber wenn es um Glauben geht, na, das wollen wir nicht. Und die Menschen entscheiden sich ja dann sehr bewusst gegen das Licht, sehr bewusst für die Finsternis. Und wir wissen aber, dass die Bibel uns sagt, zwischen Licht und Finsternis gibt es keine friedliche Koexistenz. Man kann nicht so dazwischen lavieren, im Graubereich, es gibt keine friedliche Koexistenz. Entweder ist man in der Finsternis oder man ist im Licht. Und im Johannesevangelium ist das ja auch treffend gesagt. Das ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist, Jesus, und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Das ist eine tiefe Tragik. Die Menschen dieser Welt merken schon, dass sich vieles verändert und nicht zum Besseren, und dennoch wählen sie die Finsternis. Also wir können sagen, das, was der Prophet sagt, Finsternis liegt über dem Volk, kann man auch über unserem Volk doch sagen. Und es ist eine Gnade, wenn man das anders sehen kann. Und ja, wenn das sogar so weit geht, dass auch die Theologen das ähnlich sehen, vielleicht ist jemand noch der Name Albert Schweitzer bekannt, weil in meinen Jugendjahren ein sehr berühmter Mann, der Dr. Albert Schweitzer, der war ein großer Humanist und ein Wohltäter, der hat in Lambarene in Afrika eine Lepra-Station aufgebaut und er war Theologe und war auch Organist, ein sehr begabter Organist. Er hat das Geld verdient gesammelt, indem er Orgelkonzerte gegeben hat. Aber was er von Jesus hält, ist wieder ganz was anderes. Er schreibt zum Beispiel, den Jesus, den wir von der Gemeinde des Christus aus den Evangelien kennen, hat es nie gegeben. Ja? Es gibt nur einen Jesus, den wir als ein mystisches Geheimnis ansprechen müssen. Ja? Nicht mehr als ein mystisches Geheimnis. In meiner Zeit als Student war auch der Rudolf Bultmann, ein Theologieprofessor aus Marburg, ein sehr bekannter Mann, der alles, was an Wundern geschehen ist, als Mythologie hingestellt hat. Und als er sein Gedankengut dann eines Tages auch seinen Studenten weitergab, da fragten ihn seine Studenten, die ja Pfarrer werden wollten, Herr Professor, was sollen wir dann einmal predigen, wenn das alles nur Mythen sind, was in den Evangelien steht und nicht wirklich wahr ist? Und da kam die erschütternde Antwort von Bultmann, das geht mich nichts an, wir treiben hier Wissenschaft. Ja. Ich bin sehr froh, dass auch für mich in aller Bescheidenheit das Wort gilt, das Jesus zu Petrus sagte, als die Menschen fragten, wer ist denn eigentlich dieser Jesus? In Israel hat man nicht mehr Jesus nicht einordnen können. Ist er ein Prophet? Ist er der Messias? Was ist er eigentlich? Und dann hat Jesus die Jünger gefragt, was meint ihr, dass ich bin? Und Petrus sagt das Bekenntnis, du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Und dann sagt Jesus zu ihm, das hast du nicht aus dir selber, das hat dir auch kein Mensch geoffenbart, sondern das hat dir der Vater im Himmel gezeigt. Und das ist so, wenn man gläubig ist, dann ist das nicht unser Werk, nicht das Werk der Menschen, sondern ist das das Werk Gottes, unseres Vaters im Himmel. In Vers 6 haben wir gelesen, uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Sie erinnert mich an die Geschichte des Simeon und der Hanna, vielleicht kennt ihr die auch, nicht wie Jesus da in den Tempel getragen wird und der Simeon vom Geist Gottes getrieben ist, gerade zu diesem Augenblick auch in den Tempel zu kommen. Und was sieht er da? Ein Ehepaar, ein Paar, das sehr schlicht und einfach ausgesehen hat, aber es hat ein Baby in der Hand gehabt, es wollte dieses Baby darstellen, das heißt Gott übergeben. Und da geht der Simeon hin und er sieht mehr als ein Baby, nicht? Er sieht den Trost Israels, er sieht den Sohn Gottes. Die anderen, die im Tempel waren, hunderte andere, die haben einfach nur ein Ehepaar mit einem Baby gesehen. Und der Simeon hat in diesem Baby schon den Erlöser gesehen, den Tröster und die Hanna, die alte Hanna auch. Also auch alte Menschen können gut sehen mit Glaubensaugen, wenn sie vielleicht sonst auch grauen Star haben, aber die Glaubensaugen waren da offen. Uns ist ein Kind geboren, ein Mensch, ein Sohn ist uns gegeben. Das heißt, wir haben schon heute gehört, Gott ist Mensch geworden, das Wort war Fleisch, hatte die Brigitte schon vorgelesen. Er wurde ein wirklicher Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Gott hat, seinem Sohn nicht etwa einen idealen Körper gegeben, also so einen Engelkörper oder sowas, sondern einen richtigen Menschenkörper. Ja? Wenn man Jesus sah, dann sah man einen richtigen Menschen, der weinen konnte, der gelitten hat, dem es Not bereitet hat, wenn die Menschen krank gewesen sind. Er war wirklich ganz Mensch. Er hat sich ganz auf unsere Ebene herabgegeben. Er versteht uns darum auch sehr gut. Er ist nicht wie ein Politiker, der, wenn politische Wahlen anstehen, dann auf einmal in den Fabriken auftauchen und dort sogenannte Identifikationsstrategie betreiben, so tun, als wären sie jetzt auch Arbeiter. Ne? Und wenn man dann die Politiker fragen würde, ihr wollt ja auch den Lohn eines Arbeiters, dann würden sie sagen, na, so weit gehen wir doch nicht. Aber Jesus ist so weit heruntergetreten, dass er uns wirklich ganz versteht. Er ist nicht zum Schein zu uns zu kommen, sondern Jesus ist wirklich als der Mensch zu uns gekommen. Er musste Spott, Unverständnis, Ausgrenzung, Leid und all das musste er erleiden. In einer Art und Weise, wie wir es uns vielleicht gar nicht vorstellen konnten. Dass er das ertragen konnte, war deswegen gegeben, weil er ganz Mensch war, aber auch ganz Gott, dass er doch in ganz engem Kontakt mit Gott lebte. In einer ganz engen Beziehung mit Gott lebte. Und wenn wir an verfolgte Brüder und Schwestern denken, dann wissen wir auch, sie können das nur aushalten, weil sie in einer engen Beziehung mit Gott leben. Zurück zu unserem Text. Ein Sohn ist uns gegeben und das dürfen wir im Glauben annehmen und mit einem gläubigen Herzen verstehen. Gott hat uns seinen Sohn gesandt. Der französische Denker Blaise Pascal sagte ein treffendes Wort, das ich immer wieder gerne lese. Er sagt, das gläubige Herz hat einen Verstand, eine Vernunft, von der der Verstand nichts weiß. Das gläubige Herz hat eine Vernunft, von der der Verstand nichts weiß. Das war. Die Herrschaft ruht auf seiner Schulter, haben wir gelesen. Und auf Psalm 2 haben wir gelesen, ich habe meinen König eingesetzt auf meinem heiligen Berge. Du bist mein Sohn, sagt Gott. Gott hat seinen König eingesetzt. Weder durch demokratische Wahlen, sondern hier ist Gott der Herr, der einsetzt. Und der Engel Gabriel, jener große, Erzengel hat zu Maria auch vor der Geburt gesagt, er wird ein König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit und sein Reich wird ohne Ende sein. Gott hat Jesus dazu bestimmt, dass er König und dass er auch hoher Priester ist. Was heißt das? Sein Werk ist zu retten und zu regieren. Sein Werk ist zu erlösen und zu herrschen. Sein Werk ist zu befreien und zu führen. Zu befreien aus der Knechtschaft der Sünde, der Finsternis und des Todes. Und zu führen, und dann werden einige Wesenszüge dieses Messias angesprochen, er ist der Wunderrat, Gott hält, ewig Vater, Friede, Fürst. Er ist nicht nur der Herr über Israel, über Jakob, sondern ihm ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden. Alle Gewalt gehört Jesus, haben wir auch gesungen heute. Ich möchte jetzt ein bisschen auf diese einzelnen Titel eingehen. Er ist der Wunderrat, sagt hier Jesaja. Ein wunderbarer Rat, das ist eigentlich etwas, was wir immer wieder brauchen, vielleicht in unserer persönlichen Ratlosigkeit oder auch in der großen Ratlosigkeit, die in der Politik unter den Völkern herrscht. Man hat immer mehr den Eindruck, die Ratlosigkeit nimmt zu. Viele Experten, ein Experte sagt so, der andere Experte sagt so und man weiß selber nicht mehr, wie man dran ist. Eine große Ratlosigkeit. Es werden viele Konferenzen organisiert, der Weltführer und der Religionsführer und so weiter. Und doch muss man sagen, die Ratlosigkeit nimmt eigentlich zu. Man weiß nicht recht, wie es weitergehen soll. Und manchmal geht es uns ja auch so, dass wir vor ratlosen Situationen stehen, wo wir Weisheit brauchen. Weisheit von oben. Und Jakobus sagt ja, wenn jemand an Weisheit mangelt, der gehe dann zu den Experten, die wissen das, oder? Der bete, heißt es, nicht? Der bete. Und so ist es ja auch, nicht? Es gibt familiäre Ratlosigkeiten. Manche unserer Enkelkinder sind gerade in der Pubertät so mittendrin und dann sind die Eltern manchmal auch ratlos. Kennt ihr die Eltern, kennen das auch? Glaube ich schon, nicht? Dass man manchmal nicht genau weiß, wie man zurechtkommt. Da habe ich eben das Zeichen hier gesehen. Also Ratlosigkeit. Aber wir dürfen zu ihm gehen, der Wunderrat ist. Aber das Entscheidende ist, dass er als Wunderrat den ewigen Ratschluss Gottes ausführt. Gott hat einen Plan für diese Welt. Und er führt diesen Plan aus bis zum Ziel hin. Und er hat auch einen Plan für uns Menschen. Auch wir sind im Ratschluss Gottes einbezogen. Jeder von uns, das muss man sich mal vorstellen, als Kind Gottes sind wir einbezogen in den Ratschluss Gottes. Und er führt das Recht hinaus. Also so einen Herrn haben wir, der nicht ratlos dasteht, sondern wie Paulus sagt, in ihm sind verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Zu ihm dürfen wir gehen. Er ist der Gottheils, übersetzt es Luther. Unsere Not, aber auch die Not dieser Welt und der Völker ist, dass viele den Mächten der Finsternis einfach ausgeliefert sind. Sie meinen, sie können mit den Mächten der Finsternis alleine zurechtkommen. Das geht nicht. Das geht nicht. Dazu ist Jesus erschienen. In 1. Johannes heißt, dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Ja? Wir können das nicht. Er zerstört es. Darum dürfen wir und müssen wir unseren Blick immer auf die Größe und Allmacht Gottes richten. Und auf die überragende Autorität unseres Herrn Jesus Christus. Ihm ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Wir haben einen in diesem Streit, der ja nicht dual geschieht, das heißt, der Satan, die Finsternis, hat die gleiche Macht wie Gott, überhaupt nicht, nicht? Wir haben einen Oberbefehlshaber, nämlich Jesus Christus, dem wir unser Vertrauen geben dürfen. Und wenn wir ihn kennen, den Oberbefehlshaber Jesus, unseren Herrn, dann dürfen wir uns auch fragen, wer ist denn jetzt der Feind wirklich? Was ist denn das für ein Feind eigentlich? Und da müssen wir sagen, der Feind ist nichts weiter als ein gefallener Engel. Er ist Geschöpf, er kann nicht schaffen, er ist kein Schöpfer, er ist ein gefallener Engel. Ja? Das unterscheidet ihn von Gott, er ist und von Jesus. Er ist ein gefallener Engel, ein Geschöpf und zur ewigen Verdammnis verurteilt, lesen wir in der Bibel. Es wird ein Ende haben mit ihm. Wir brauchen seine Fähigkeiten nicht zu überschätzen, brauchen wir nicht. Weil er kann wirklich nichts Eigenes schaffen. Er kann nur zerstören, er kann nur lügen, er kann nur rauben, das kann er, aber nichts Eigenes schaffen. Und die Mächte der Finsternis sind auch nicht allwissend und nicht allmächtig und auch nicht allgegenwärtig. Wir brauchen uns also vor diesem Feind, wenn wir im Schutze Gottes stehen, nicht zu fürchten, sondern die Bibel sagt, wir sollen allein den Herrn fürchten. Ja? Wir brauchen den Feind nicht fürchten, wir sollen allein den Herrn fürchten. Andererseits dürfen wir ihn auch nicht unterschätzen, nicht? Und sagen, das ist zu locker. In Ephesus haben einige übermütige Leute gemeint, sie können genauso wie der Paulus Dämonen austreiben. Und was ist passiert? Sie haben ja nicht Jesus als Schutz gehabt. Die Dämonen sagen, Jesus kennen wir, Paulus kennen wir auch, aber euch kennen wir nicht. Und dann haben sie es so verdroschen, ja, dass die blutig war. Und der Mensch, in dem der böse Geist war, stürzte sich auf sie und überwältigte sie alle und richtete sie so zu, dass sie nackt und verwundet aus dem Haus flohen. Sie haben geglaubt, sie können mit Jesu Macht spielen und der Böse sagt, hoppla, bei mir nicht. Also nicht unterschätzen. Er ist, so wie Jesus sagt, schon der Fürst dieser Welt und der Gott dieser Welt, aber er hat keine Allmacht. Mit all seinen Heeren von Dämonen ist er der Macht des Himmels weit unterlegen. Er kann nicht siegen, er wird zunichte gemacht. Da ist der dreieinige Gott, da ist Jesus Christus und die Mehrheit der Engelheere mit unbegrenzter Kraft und eben auch eine Minderheit von Menschen zu Jesus gehören, die haben den Kampf gewonnen. Das ist ganz wichtig. Wenn Jesus vom Satan als dem Fürst dieser Welt spricht, dann redet er immer davon, dass dieser Fürst besiegt ist. In Johannes 12 lesen wir jetzt, da geht das Gericht über diese Welt, nun wird der Fürst dieser Welt hinausgestoßen. Ja? Also wenn Jesus von ihm spricht, dann sagt er immer, er ist besiegt. Nicht? Und wenn wir es vielleicht da oder dort mit Menschen zu tun haben, die, und vielleicht immer mehr, weil sich ja immer mehr Menschen auch mit dem Okkultismus beschäftigen und immer mehr auch sich da einlassen, dann dürfen wir wissen, Jesus ist der Sieger. Ja. Ich habe in Deutschland, als wir in Deutschland waren, eine Zeit lang sehr mit Leuten zu tun gehabt, die okkult belastet waren. Sie kamen von einer sogenannten Kommune damals, haben sich bekehrt und natürlich der Böse hat nicht so schnell aufgegeben, sie loszulassen. Und da habe ich gelernt, von Gott gelernt zu sagen, ich brauche mich nicht zu fürchten. Ich stelle mich und auch meine Familie, das habe ich immer auch getan, meine Familie unter den Schutz des Blutes Jesu Christi und der Feind ist nicht mächtiger als Gott. Jesus ist der Sieger. Das ist die Wahrheit. Als weiteres wird uns gesagt, ja, das vielleicht als Bibelvers noch, in der Welt seid ihr in Bedrängnis, aber habt Mut, ich habe die Welt besiegt. Der weitere Titel heißt Ewig Vater. Das ist auch die Not des Menschen, dass er durch die Sünde herausgerissen ist aus der Geborgenheit des Vaterhauses. Weil er sich selbstständig gemacht hat, weil er autonom leben wollte und will, hat er sich herausbegeben aus dem Schutz und der Geborgenheit des Vaterhauses. Das ist die Not vieler Menschen. Wir wissen, was es für die Entwicklung eines Kindes bedeutet, elterliche Geborgenheit zu erleben, Fürsorge und Liebe zu spüren, und das gilt auch im Geistlichen, was es bedeutet, wenn wir im Vaterhaus Gottes geborgen sind. Wenn wir es einfach mutwillig verlassen, so wie damals in der Geschichte des verlorenen Sohnes, dann kommen wir in die Mühle dieser Welt und können letztendlich bei den Gräbern landen und uns sehnen danach, dass wir doch wenigstens Knechte im Haus des Vaters sind. Jesus gibt dir und mir Heimat, innere Heimat, innere Heimat. Vaterschaft bedeutet ja, Leben zu geben und Schutz zu vermitteln. So verstehen auch die meisten Väter es, Schutz zu vermitteln. Ich weiß, bin selber Vater, man macht als Vater nicht immer alles gut und richtig. Und wenn man so drüber nachdenkt und überlegt, muss man manchmal sagen, das war zu autoritär, das war zu locker, das war so und so. Also Vater sein ist nicht immer so ganz leicht. Darum heißt der Spruch, ja, Vater werden ist nicht schwer, Vater sein dagegen sehr. Ne? Also Vater sein ist nicht so ganz einfach, aber es ist notwendig. Menschen brauchen eine Vaterschaft. Meine Frau lacht jetzt über mich. Oder?
Jugend hat das noch nie gehört.
Ach so, wirklich? Ja, die Alten haben auch was zusammen. Ja, und Jesus ist der, der uns den Weg freigemacht hat in das Vaterhaus. Wo Menschen Gottes Kinder werden, haben sie wieder, kehren sie zurück in diese Geborgenheit des Vaters. Und Paulus betet ja Gott an als den Vater, der über alle Väter ist, in Epheser Kapitel 3. Wir dürfen zurückkommen in aller Heimatlosigkeit und uns beim Vater geborgen fühlen. Nach dem Krieg, ist auch wieder was für die Alten, hat man ja gesagt, jetzt wächst eine Generation ohne Väter auf. Warum? Weil so viele Väter im Krieg geblieben sind, ja, und die Mütter dann allein dagestanden haben. Das war nicht immer leicht für die Mütter, wenn die Väter im Krieg geblieben sind. Manche Familien da kennengelernt, wo das nicht einfach war. Aber dort, wo wir bei Gott Vaterschaft erleben, da erleben wir auch Geborgenheit. Als letzter Titel Friedefürst, das ist ja auch die jammervolle Not in unserer Zeit, dass es nicht wirklich Frieden werden will. Europa hat zwar den Friedensnobelpreis bekommen und ich freue mich auch sehr, bin sehr, sehr dankbar, dass ich, obwohl ich vor dem Krieg geboren wurde, so viele Jahre und Jahrzehnte im Frieden in unserem Land erleben durfte. Kriegszeiten sind keine guten Zeiten. Kriegszeiten sind Elend, Kriegszeiten ist Angst, ist sinnloses Sterben, Kriegszeiten ist schrecklich. Ja. Friede, das ist wirklich, und wir können wirklich nicht genug dankbar sein zur Zeit, dass wir keinen Krieg in unserem Europa haben. Das war im letzten Jahrhundert bis Ende 50er Jahre nicht so. Europa ist übertrieben, weil im Balkan hat es ja einen ordentlichen Krieg gegeben. Aber zumindest bei uns in Österreich. Und nun heißt es hier, er ist der Friedefürst. Der Friedefürst. Wie ringt man im Nahen Osten um Frieden? Immer wieder brechen Gewalt aus und wird geschossen und wird getötet und ist Elend da. Aber sein Name Friedefürst wird einmal, wenn er erscheint, die ganze Welt befrieden. Er wird den Völkern, so heißt es in Jesaja 55, 4, er wird den Völkern Frieden gebieten, ja, weil er eben die Allmacht hat, er wird es gebieten. Aber Frieden, das bedeutet auch, Frieden mit Gott zu haben. Frieden mit Gott zu haben. Es gab ein sehr schönes Buch von Billy Graham, das den Titel trug, Friede mit Gott. Und da weist er besonders auf den Römerbrief hin. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Frieden mit Gott haben, das ist etwas sehr, sehr Schönes. Das ist eine unkomplizierte, fröhliche Beziehung zu Gott. Angstbefreit. Wir brauchen nicht immer Angst haben vor Gott, den Rächer. Sondern Frieden mit Gott heißt in Wirklichkeit eine unkomplizierte, fröhliche Beziehung zu Gott zu haben, wie es die Engel auch haben. Nicht? Die Engel haben das. Sie leben ja schließlich in Gottes Welt. Nicht? Das muss wunderschön sein, wo sein himmlischer Friede regiert. Und darum können sie auch so jubeln. Nicht? Die sitzen nicht so mit langen Gesichtern da. Also Engel mit langem Gesicht, ich glaube, die gibt es nicht, sondern die haben alle ein ganz breites Gesicht, weil sie sich freuen und jubeln. Ja? Und ich glaube, jeder Mensch, der den Frieden Gottes in seinem Herzen erlebt hat, der wird auch nicht mit einem langen Gesicht herumgehen, sondern der wird sich freuen und fängt auch an zu jubeln. Und seitdem Jesus gekommen ist, ist dieser Friede nicht nur das Vorrecht der Engel, sondern er hat den Frieden auch zu uns gebracht. Und darum dürfen wir auch voller Begeisterung jubeln. Du bist unser Friede, sagt Paulus im Epheserbrief. Jesus ist unser Friede. Und das Letzte, du wächst lauten Jubel. Du machst große Freude. Vor dir wird man sich freuen, wie man sich freut in der Ernte. Die Engel haben verkündigt, oder der Engel Gabriel, fürchtet euch nicht, sieh, ich verkündige euch große Freude. Große Freude. Im Griechischen heißt dort Charan Megalan, also Megafreude. Nicht nur ein bisschen, ja, sondern Megafreude. Überwältigende Freude, Megafreude. Ne? Wie allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren. Aber das ist keine Freude von hier. Es ist eine Freude, die vom Himmel her kommt. Nicht vom Menschen, sondern vom Himmel her. Freilich dürfen wir uns auch freuen über das, was Schönes in dieser Welt gibt. Nicht? Wenn wir in der Natur draußen sind oder wenn jemand ein Musikliebhaber ist oder Kunstliebhaber, kann man sich wirklich freuen oder an seinem Partner kann man sich freuen. An seinen Kindern und Enkelkindern kann man sich freuen. Das kann jeder Mensch, ja. Aber diese Freude, die bleibend ist, das ist eine Gabe Gottes. Das ist ein Geschenk Gottes für Menschen, die an ihn glauben. Das ist eine Tat Gottes, die allen Volk, all denen, die ihn aufnehmen, ja, widerfahren wird. Paulus sagte dieses schöne Wort, freut euch in dem Herrn, wenn es gerade eine gute Zeit gibt. Wenn ihr Urlaub habt oder so, dann freut euch im Herrn. Nein, alle Wege, nicht? Und wir wissen, der Paulus ist im Gefängnis gesessen, als er das gesagt hat. Nicht? Alle Wege, freut euch. Aber wir wissen, diese Freude erfasst nicht automatisch das ganze Volk. Diese Freude erfasst nur die Menschen, die Jesu rettende Liebe angenommen haben. Ich kann mich noch gut erinnern, wie ich mich bekehrt habe. Es war eine Wahnsinnsfreude, wirklich. Nur jene, die sich von ihm aus der Verlorenheit heraus lieben haben lassen, die erfahren diese Freude, dass sie jubeln können. Ja, so. Halleluja! Und nicht so starr da sitzen, sondern Halleluja! Aufspringen und sagen, herrlich! Wenn Jesus einst wiederkommt, wird diese Freude, dieser laute Jubel all denen gehören, die zu Jesus gehören. Es wird uns, ich bin überzeugt, wenn Jesus wiederkommt, dann wird uns eine Freudenwelle erfassen. Ein Tsunami der Freude. Wir werden es gar nicht aushalten. So schön wird es sein. Da kann ich mich, auch wenn ich noch so vorne bin, dann nicht mehr heraushalten und sagen, ich gebe meinen Emotionen keinen Platz. Nein, darum geht es nicht anders. Aber, das muss man auch sagen, für alle anderen wird es ein Weinen sein. Auch ein vergebliches Heulen, ein vergebliches Wehklagen, hätten wir doch damals, als wir gehört haben, das angenommen. Darum gilt es, die Gnade zu ergreifen, ehe es zu spät ist. Die Gnade zu ergreifen. Das ist unser Licht in der Finsternis. Das ist unser heller Schein. Das ist unsere Freude, Jesus zu ergreifen, ihn anzunehmen, ihm zu vertrauen. Amen.
Amen.